Wir haben am letzten Sonntag den Schwung vom neuen Jahr genutzt, um in eine neue Predigtreihe zu starten, wo das Thema ist, ein weiterer zentraler Kernauftrag, der gemeint hat, nämlich der Auftrag von der Anbetung. Und letzten Sonntag ist es ja um die Anbetung gegangen im umfassenden Sinn. Das heisst, Anbetung, die jeden einzelnen Christ persönlich, individuell betrifft. Und da haben wir uns beschäftigt mit dem, was Gott einem 99-jährigen Mose gesagt hat. Und wer den Gottesdienst letzten Sonntag verpasst hat, dem möchte ich herzlich einladen. Hört die Predigt noch. Man kann die auf der Homepage herunterladen. Ist interessant, sieht man das jetzt gut sichtbar auf der Homepage, dann kommen wir immer in der Reaktion über von weit weg von Leuten, die das hören. Ich möchte euch einladen, hört das, weil das gehört zusammen, was wir heute zum Thema Anbetung hören werden. Dass es ein Ganzes gibt. Also am letzten Sonntag ist es um Anbetung im umfassenden Sinn gegangen und beim Thema heute geht es um Anbetung jetzt eher im engeren Sinn, im musikalischen Sinn, nämlich Anbetung und Lobpreis im Gottesdienst. Und zu diesem Thema gibt es gerade zwei weitere Veranstaltungen, die ich hier gerne einladen dazu. Nämlich am nächsten Dienstag in einer Woche findet hier ein Lobpreisabend statt, unter der Leitung auch wieder von der Michaela. Also wir werden sicher wach bleiben. Wo wir herzlich einladen können, wo es auch um das Thema geht, wo wir das auch praktizieren wollen, wie eine Fortsetzung von heute. Und auch in einer Woche, am Mittwoch, gibt es einen musikalischen Senioren-Nachmittag mit der Andrea und Lorenz Schwarz, aber jetzt sind vor allem ein bisschen volkstümlich zu und her gehen mit Alphorn und Gitarre. Und wir das auch noch vertiefen, was wir heute hören. Lobpreis im Gottesdienst. Ich möchte euch einstimmen mit einer kleinen Anekdote. Und in dieser Anekdote geht es um den Unterschied zwischen einem normalen, alten Lied und einem neuen Lobpreis-Chorus. Es ist nämlich ein Bauer, der ein bisschen abgelegen gelebt hat. Und der ist übers Wochenende in eine Grossstadt gegangen. Und weil er gläubig war, ist er in dieser Grossstadt an diesem Sonntag auch noch in einen Gottesdienst gegangen. Und dann ist wieder heimgekommen und seine Frau Martha hat gefragt, Martha, wie ist es gewesen im Gottesdienst? Der Bauer hat gesagt, ja, es ist in Ordnung gewesen, aber etwas machen die, das ist ganz neu, die machen etwas Neues in dieser Grossstadt, in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst. Ja, was ist denn das Neue? Ja, sie singen nicht nur Lieder, sondern sie singen auch Lobpreischorus. Ja, was ist denn das Lobpreischorus? Ja, das ist fast das gleiche wie ein Lied, ein normales Lied, und doch ist es anders. Ja, was ist denn anders? Der Bauer sagt, es ist so. Wenn ich sagen würde, Martha, Kühe sind im Maisfeld, dann wäre das ein normales Lied. Wenn ich aber sagen würde, oh Martha, 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 die Kühe, die grossen Kühe, die braunen Kühe, die schwarz-weissen Kühe. Oh Martha, die Kühe, die sind im Maisfeld, Dann wäre das, wenn ich das so würde sagen, ein Lobpreischorus. Sind wir alle angekommen beim Thema? Könnt ihr euch bei Marcel Egli bedanken, hat mir die Anekdote zugekommen und dazu ein ganz gutes Buch, wo ich auch einiges daraus werde heute weitergeben. Lobpreis im Gottesdienst. Aus der Perspektive der Bibel und der Kirchengeschichte, es ist natürlich ein riesen Thema. Ich habe schon vieles, vieles rausgestrichen, aber es wird nicht ganz eine kurze Predigt sein heute Morgen. Und ich möchte mit der Bibel anfangen. Und zwar, wenn ihr es da vorne schon seht, mit dem Psalm 150. Das ist der letzte Psalm. Und ich möchte euch einladen, vielleicht wieder einmal die Bibel vornehmen, wo wir hier nebendran haben, dass die Blätter nicht einrosten, dass es nicht Rost gibt plötzlich zwischen ihnen. Aber selbstverständlich ist es freiwillig. Aber es hilft zwar, Gott es besser einprägen. Darum haben wir die Bibel auch ausgelegt. Es ist nicht nur einfach irgendein Spleen, sondern es hat tiefe Gründe, dass wir vertraut sind mit dem Wort Gottes. Und wenn man es noch liest, dann kann man es besser einprägen. Der Psalm 150, der letzte Psalm, das finden wir schnell. Ich stelle euch nachher eine Frage, nämlich nach was das tönt. Wenn wir das noch so im Hinterkopf haben, die Anekdote im Hinterkopf haben. Ist es ein normales Lied oder eher ein Lobpreischorus? Psalm 150, Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall oder Posaunen, kann man auch übersetzen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit hell tönenden Zimpeln. Was sind das? Das sind Teller oder glockenförmige Schlaginstrumente, die man je paarweise gegeneinander geschlagen hat. Also nochmal Vers 5. Lobt ihn mit hell tönenden Zimpeln, lobt ihn mit tiefschallenden Zimpeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Nach was tönt der Psalm, wenn wir noch die Anekdote im Hinterkopf haben? Hä? Nach einem Martha-Martha-Lied. Das ist also ganz biblisch. Der Psalm hat nur 5, 6 Verse. Und 5-mal heisst, lobt ihn oder lobt Gott. Und 2-mal, Halleluja, geht schon 7-mal. Also der Psalm hat einige Wiederholungen und ist nicht der einzige. Und das hat auch seinen Grund. Wir kommen dann später noch drauf. Das ganze Psalmbuch heisst ja im Hebräischen das Buch des Lobpreises. Das Buch des Lobpreises. Und der Psalm ist, könnte man sagen, wie der Schlussakkord von allen Psalmen. Der Schlussakkord. Und der fängt mit dem Aufruf an, lobt Gott in seinem Heiligtum. Ja, was war das Heiligtum? Der Tempel. Oder wir können sagen, lobt Gott im Gottesdienst für uns. Und der Psalm ist durchdrungen, und nicht nur der Psalm 150, von der tiefen Gewissheit, dass es nichts Besseres gibt, was man tun kann, als den guten Gott immer wieder neu zu loben. Im Psalmbuch, das wissen wir alle, ist aber immer wieder auch die Rede von Ängst. Immer wieder wird auch geklagt in den Psalmen. Es wird sogar geweint. Es ist sogar oft in den Psalmen die Rede von Rache. Aber im Psalm, im letzten Psalm, im Psalm 150, mündet alles Reden, alles Klagen, alle Tränen vom ganzen Psalmbuch in Schlussakkord vom herrlichen Lob Gottes. Und so soll es auch im Alltag immer wieder sein bei uns. All das, was uns im Alltag bedrückt, all das, was uns im Alltag beschwert, das gehört ja auch zu unserem Leben. All das um sich selber kreisen, um die eigenen Probleme kreisen, soll immer wieder neu am Ende von einem Tag oder am Ende von einer Woche oder eben im Gottesdienst einmünden in Schlussakkord vom Lob vom lebendigen Gott. Schon der Hiob hat das geübt. Der Herr hat's gegeben, das Gute. Der Herr hat's, erleben wir auch immer wieder einmal, genommen. Wissen nicht warum. Aber der Name des Herrn sei gelobt. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Das ist ein erster Gedanke, warum Lobpreis so wichtig ist im Gottesdienst. Ja, für was sollen wir denn loben? Es wird uns gerade gesagt im zweiten Vers, und da ist eine Linie drin, wo wir die ganze Bibel sehen, wenn es da heisst im Vers 2, lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Der Aufruf klingt durch die ganze Bibel durch, das ist wie so ein Kernthema. Schon im Alten Testament haben diese Leute immer wieder Gott gelobt, dass er sie mit starker Hand, mit gewaltiger Hand rausgeführt hat aus Ägypten. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Und im Neuen Testament kommt ja dieses Lob über die gewaltigen Taten Gottes noch mal ganz einen neuen Schub über. Nach Pfingsten haben die Apostel nämlich mit grosser Freude die grossen Taten Gottes verkündigt. In einigen Sprachen sagt man nicht Apostelgeschichte, sondern man sagt die Taten der Apostel. Die grossen Taten Gottes. Die haben sie verkündigt mit grosser Freude und die immer wieder auch gelobt. Und so soll es bleiben. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Darum gibt es ein FEG. Das ist eine der wichtigsten Bestimmungen der Gemeinde Jesu, die grossen Taten Gottes immer wieder neu zu verkündigen und zu loben. Und wenn man das nicht mehr macht, wenn eine Gemeinde andere Prioritäten plötzlich hat, das zeigt auch die Kirchengeschichte, dann hören wir auf, Gemeinde von Jesus zu sein. Ich sage das ganz bewusst auch ein bisschen deutlich. Das ist Kernauftrag und bleibt der Kernauftrag, die Hauptbestimmung, die grossen Taten Gottes zu verkündigen und zu loben. Und ich staune, dass schon in den alttestamentlichen Psalmen dieses neutestamentliche Lob Gottes durchbricht. Ich möchte euch nur ein Beispiel nennen, wo ich immer wieder staune. Psalm 118, Vers 15. Ihr seht es da vorne, was heisst, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das ist bereits neutestamentlicher Lobpreis, der durchklingt. Und was für ein Sieg geht es denn da? Spätestens in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gehangen ist und mit letzter Kraft ausgerufen hat, es ist vollbracht. Spätestens in dem Moment hat der Satan und mit ihm sein ganzes Dämonenheer in seine Macht zusammengezuckt, wie sie realisiert haben, jetzt sind wir besiegt. Und nicht vernichtet. Satan und seine Macht ist noch nicht vernichtet. Aber seitdem Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, ist er besiegt. Und der Sieg vom Kreuz, der gilt es immer wieder neu, lobend zu proklamieren in der Gemeinde. Wir haben letzte Woche einen Glaubenskurs gestartet. Letztendlich geht es um das, den Sieg zu proklamieren vom Kreuz. Der Sieg gilt immer wieder neu zu proklamieren, in unseren Familien, in unseren Ehen. Das ehrt Gott. Und ist für uns selber als die Lobenden auch etwas so Befreiendes. Wenn wir den Sieg vom Kreuz loben, das vertreibt alle gegenteiligen Gedanken. Darum lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobpreis im Gottesdienst. Was sagt der Psalm uns weiter dazu? Ich springe jetzt zum letzten Vers. Der Psalm hört auf mit dem Vers 6, wo es heisst, alles, was atmet, lobe den Herrn. Und da könnte man eigentlich die Überschrift drüber setzen, über den Satz, der letzte Satz von dem Psalm vom ganzen Buch. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Bitte alle einstimmen, egal wie. Achtet euch, es heisst nicht, alle, die singen können, sollen loben den Herrn. Oder alle, die Noten lesen können, sollen Gott loben. Es heisst nicht, auch nicht alle, die ein Instrument spielen können, vorher werden ja x Instrumente aufgezählt, sollen Gott loben. Es ist auch nicht der Aufruf, lernt alle ein Instrument, damit ihr richtig Gott loben könnt. Nein, alles, was atmet, lobe den Herrn. Das heisst, der Lobpreis, auch in der Gemeinde wie auch privat, er darf ganz unprofessionell sein. Wie Gott loben, ist zweitrangig. Das darf laut sein. Also ich selber tue sehr gerne, wenn es möglich ist, laut im Gottesdienst singen. Meine Frau sagt mir zwar manchmal nebendran, doch ein bisschen leiser, deine Stimme ist nicht mehr so schön. Aber ich mache es gerne laut. Aber man darf es auch leislich machen. Man darf Gott loben, auch still. Es gibt solche, die dann am liebsten gar nicht singen, weil sie es nicht können. Aber innerlich. Man darf stehen dazu im Gottesdienst. Ich finde das so schön. Ich tue gerne stehen, damit der Brustkasten voll gestreckt ist, recht kann Luft holen. Aber man darf auch sitzen beim Lobpreis. Ich habe vor Jahren mal einen gefragt, immer so da gesessen ist beim Lobpreis, hast du gesundheitliche Probleme? Er sagt, nein, ich kann mich so besser konzentrieren aufs Lob Gottes. Das ist absolut in Ordnung. Wichtig ist, alles, was atmet, egal wie, lobe den Herrn. Auf der anderen Seite, in diesem Psalm werden auch viele, viele Instrumente aufgezählt, mit denen wir Gott loben sollen. Das Gotteslob, das Gott gefällt, heisst mit anderen Worten, bedeutet auch Aufwand. Und gerade im alttestamentlichen Gottesdienst ist ja unglaublich viel Aufwand betrieben worden. Wir lesen in den Büchern der Chronik, dass der David, der König David, 4000 Tempelmusiker, und zwar Hauptamtliche, bestimmt hat, um das Lob, den Lobpreis im Tempelgottesdienst das ganze Jahr zu gewährleisten. Und weiter lesen wir in 1. Chronik 25, Vers 7, dass unter diesen 4000 hauptamtlichen Profi, Musikprofi, es steht sogar wörtlich, 288 Meistermusiker gewesen sind. Also Top-Musiker. Heute würde man sagen, wir mit einem Master in Musik. Warum? Es hat alles seinen Grund. Warum das so war, um ein möglichst hohes musikalisches Niveau im Gottesdienst zu erreichen. Also beides gehört zusammen. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Aber es gehört auch zusammen, wenn Sie diesen Psalm ja ganz deutlich lesen, dass man für das Lob Gottes im Gottesdienst auch einen gewissen Aufwand sollen betreiben. Zusammenfassend heisst das für Gemeinde, das Lob Gottes soll nie billig sein. Sondern das Lob Gottes im Gottesdienst darf ein gewisses Niveau haben, das erreicht wird mit Üben, mit Planen, mit Fleiss. Das ehrt Gott auch. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich auch mal Danke sagen möchte. Und ich denke im Namen von der allermeisten, auch von unserer Gemeinde, für all die Musikgruppen und Gesangsgruppen, die wir in unserer Gemeinde dürfen haben. Das ist ein riesiges Privileg. Ein riesiges Privileg. Und ich möchte euch alle danken, ihr seid ja verschieden verstreut, für alle Aufwand, den ihr immer wieder betreibt, für alles Vorbereiten, für alles Üben, für das sorgfältige Auswählen der Lieder, für allen Aufwand von Zeit, wenn wir die meisten noch am Morgen sind oder am Zähneputzen oder vielleicht sogar noch im Bett, sind sie bereits schon da, sie sind am Üben. Und ich kann euch sagen, aufgrund von diesem Psalm und auch von anderen Psalmen und Bibelstellen, dieser Aufwand ist gut investierte Zeit. Das ehrt Gott. Aber jetzt möchte ich noch einige andere, weitere Aspekte zum Lobpreis im Gottesdienst erwähnen. Ich lese dazu aus unserem Psalm nochmal den Vers 3 und Vers 4. Da heisst es, lobt ihn mit Hörnerschall, eben mit Posaunen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Also der Lobpreis damals, der ist nicht nur ganz still und andächtig gewesen. Sondern der Gottesdienst, gerade im Alten Testament, war oft ein Fest für alle Sinne. Der Lobpreis war lebhaft. Ich spüre aus dem Psalm raus. Es war auch rhythmisch. In einem der anachantischsten Textauslegungen in der evangelikalen Welt, das ist der Wuppertaler Studienbibel, Kommentar, heisst sogar, in den Gottesdienst im Alten Testament sei ein ohrenbetäubender Lärm gewesen. Jetzt ich selber kann es fast nicht glauben, dass man im Alten Testament beim Eingang Gehörschutzpröpfe verteilt bekommen hat. Wie man das heute jemand erlebt, ich war kürzlich in einem Gottesdienstraum, da habe ich beim Eingang, wie wir es auch haben, so ein Tischchen, wo wir Flyer haben, haben die Gehörschutzpröpfe gehabt. Damit man also beim Lobpreis keinen Gehörschaden bekommt. Ich muss das ja nicht kommentieren, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich der Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Ob das wirklich ein ohrenbetäubender Lärm war im Alten Testament, ich bin nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das lässt sich klar ableiten, die Bibel kennt kein ungeistliches Instrument. zeigt der Psalm ganz deutlich. Da werden einfach praktisch alle Instrumente aufgezählt, die es damals gab. Die Bibel kennt kein ungeistliches Instrument. Und trotzdem hat das immer wieder zu Diskussionen und Streitereien geführt in der Gemeinde von Jesus. Ich blätter ein bisschen zurück in der Geschichte. Gerade die kalvinistisch prägte Christenheit hat jahrhundertelang Gott gelobt ohne Instrument. Das war ein No-Go im Calvinismus, jahrhundertelang und meistens nur so mit einem monotonen Gesang. Und dann ist die Revolution gekommen. Das erste Instrument, wieder neu, nach langer Zeit wieder eingesetzt worden ist im Lobpreis, wisst ihr, welches? Es war das Harmonium gewesen, oder die Orgel dann auch. Und das hat zu Spannungen geführt. Was, ein Harmonium? Warum? Weil das Harmonium hat man mit dem Zirkus in Verbindung gebracht. Und darum ist das Harmonium beim Lobpreis ein No-Go gewesen. Weil das anfänglich als Radau-Instrument, als Zirkus-Instrument verpönt war. Und das gehört doch nicht in einen Gottesdienst. Und später sind die furchtbar lauten Posaunen dann dazugekommen. Also bei mir hat es auch schon Kleverle zu einem Konzert, ich mache mich erinnern, in Basel. Da sind mehrere ältere Leute da gesessen, sie waren hell begeistert ab dem Lärm. Und der Junge hat mir nebenan gesagt, wenn man mit modernen Instrumenten so laut gespielt hätte, was hätten die gleichen gesagt? Posaunen sind aufgekommen im Lobpreis und auch da hat es Unruhe gegeben unter der Christenheit, weil man hat gesagt damals, Posaunen ist Symbol für Bierfeststimmung. Bei Bierfest, da hat man da gespielt. Jetzt bringt man das in Gottes, in die Anbetung, in eine Bierfeststimmung. Das geht doch nicht. Denn am Anfang des 20. Jahrhunderts ist eine schwungvolle Gitarre dazugekommen, die man überall mitnehmen kann. Auch das hat so Diskussionen geführt, vor allem, wo dann die elektrische Gitarre auch noch gekommen ist. Und vor nicht wenigen Jahrzehnten, einige von euch haben das vermutlich noch so ein bisschen miterlebt, ich weiss es nicht, ich selber schon, hat es grosse Diskussionen gegeben um ein weiteres Instrument. Um welches nämlich? Um Schlagzeug. Ich kenne die Geschichte nicht da in der FWG, aber ich würde sie gerne mal hören, wenn das da hergestellt worden ist und was vorher für Diskussionen gegeben hat. Aber ich habe das selber erlebt, du hast gesagt, das ist ein Teufelsinstrument. Direkt vom Teufel. Im Werk, es gibt ein Werkbuch für Pastoren von der FEG, Chrysona und der Freien Missionsgemeinde zusammen. Und dort hat es einen Satz, den möchte ich euch zum Abschluss von diesem Punkt nennen. Dort steht ganz einfach, es gibt keine ungeistlichen Instrumente. Es gibt nur ein ungeistliches Spielen auf Instrumenten. Aber das ist unabhängig, was es für ein Instrument ist. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, Lobpreis im Gottesdienst. Aus Sicht der Bibel und der Kirchengeschichte auch ein wichtiger Aspekt. Es gibt in der Bibel auch kein Plädoyer für einen bestimmten Musikstil. Im Gegenteil, das lässt sich geschichtlich leicht nachvollziehen. Die Geschichte von der christlichen Musikkultur ist im ständigen Dialog gestanden, von der sie umgebenden weltlichen, säkularen Kultur. Und das finden wir bereits schon in den Psalmen. Zum Beispiel der Psalm 22 ist ein Psalm, wo der David den Text gemacht hat, aber der ist gesungen worden nach einer damals bekannten, populären, gängigen Volksmelodie. Und darum haben wir so eine komische Überschrift bei diesem Psalm. Es heisst nach Psalm 22, ist ja nachher der Leidenspsalm mit sehr, sehr Leidenspsalm von Jesus, tiefen Wort. Aber am Anfang steht ein Psalm Davids nach der Weise der Hirschkuh. Was hat jetzt das mit dem Leiden von Jesus zu tun? Das war eine bekannte Volksmelodie gewesen damals. Eine populäre Popmelodie, könnte man heute sagen. Wo der Psalm 22 im Gottesdienst gesungen worden ist. Und so ist es weitergegangen. Ich sage es nochmal, die Geschichte der christlichen Musikkultur hat sich im ständigen Dialog entwickelt zu dieser Kultur, säkularen Kultur, die sie umgeben hat. Und ganz revolutionär war es dann, wo der Martin Luther, der Reformator, auf den Plan gekommen ist. Der Martin Luther hat ja im Gesang, im Gottesdienst, einen festen Platz wiedergegeben. Er ist verkümmert vorher. Er hat den Gesang im Gottesdienst, das Lob Gottes wieder belebt. Er hat selber Lieder geschrieben. Ja, wie hat er das gemacht? Ich zitiere wörtlich, indem er durch die Stadt ging und den Menschen aufs Maul schaute. Und der Martin Luther hat unter anderem Kneipenlieder genommen von damals und hat geistliche Texte dazu geschrieben. Das ist etwas ganz Interessantes in der Kirchengeschichte. Ich habe mich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, weil das natürlich als Pastor wird man da immer wieder mal konfrontiert mit dem Thema. Es ist interessant, das evangelische Lied und später dann auch das evangelistische Lied eingepackt in gängige Melodien von der jeweiligen Kultur, ist jahrhundertelang eine mächtige Waffe geworden von vielen Erweckungen. Wie Martin Luther hat es so richtig angefangen. Und da gibt es viele, viele Beispiele. William Puss von der Heilsam hat genau das Gleiche gemacht. Kneipenlieder genommen und geistliche Texte dazu gemacht. Oder der Elias Schrenk, einer der grössten Erweckungsprediger in der Schweiz. Der hat Tanzmelodien genommen. Die Gemeinde eingeführt. Was für eine Revolution. Aber da haben sich so viele Menschen bekehrt. Die sind vor 2 Wochen auf dem Tanzboden gewesen, am Wochenende. Und jetzt sitzen sie im Gottesdienst. Und die haben schon mitsingen. Also in meiner ganz frühen Jugendzeit, wo die Liederbücher, die wir dann noch hatten, waren Haufen so Tanzmelodien. Also mir kommen noch einige in den Sinn, weil ich kenne das auch noch. Und dann ist der Siegfried Fietz mit seinem Team gekommen. Wieder eine neue Musikkultur. Dann der Johnny Cash, der Billy Graham unterstützt hat bei seinen evangelistischen Feldzügen. Und jetzt habe ich noch ein Bild drauf, was jetzt im Moment so ein bisschen aktuell ist auf dem Markt. Das sind die Hillsong-Lieder unter anderem. Aber jedes Mal, wo sich die gängige Musikkultur verändert hat, hat es wieder neu zu Spannungen geführt unter den Christen. In der amerikanischen Kirchengeschichte redet man von 4 Lobpreiskriegen unter den Christen. Das ist ja ein furchtbares Wort. 4 Lobpreiskriege. Ich möchte einige so ein bisschen nennen. Ganz speziell war, als der Evangelist, der Moody, auftrat. Der Moody gilt als einer der grössten Evangelisten, Erweckungsevangelisten aller Zeiten. Und der Moody hat etwas ganz Neues gemacht. Er hat nämlich einen Sänger dazu genommen, den Sänki. Und der hat sogar eben angefangen, Harmonium zu spielen. Und damals sind gerade neue, gefühlvolle Lieder und Melodien aufgekommen in der säkularen Welt, wo vor allem die Menschen in den Grossstädten, wo immer mehr in die Anonymität abgesunken sind, angesprochen haben. Und überall, wo der Moody predigt hat und der Sänki dazu gesungen hat, haben sich Menschen bekehrt. In Scharen. Und gleichzeitig hat es Christen gegeben, die aufgestanden sind aus Protest und rausgelaufen sind und Türen zugeschlätzt haben. Solche Lieder singt man nicht. Was sind das für Lieder gewesen, die dann gesungen worden sind? Neue sind die Lieder, die später die grossen geistlichen Hits geworden sind. Ich möchte eins versuchen vorzusingen, das wir alle kennen. Der Sänki hat nämlich neu gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Das singt man nicht. Das ist zu emotional. Oder ein weiteres Lied, das dann aufgekommen ist, ist 99 Schafe lagen schon. Kennen das noch die Eltern? Ich kenne das natürlich von meiner Jugendzeit noch. Der Refrain, wo die Hirtenliebe von Jesus sehr gefühlvoll besungen wird. Und so ist es immer wieder weitergegangen. Vor bald 100 Jahren ist ja dann der Jazz aufgekommen. Mit dem Jazz sind auch Gospellieder gekommen. Kurze, fröhliche Melodien und Texte, die man sich gut einprägen kann. Also die Martha-Lieder. Aber die gibt es schon in den Psalmen. Dann mal schauen, Psalm 136, wie viele Wiederholungen es dort gibt. Man kann es fast nicht mehr zählen. Das damals vor 100 Jahren ungefähr. Und das haben auch zuerst die Gospellieder nicht wenige Christen abgelehnt. Man hat damals gesagt, das ist lüstern, das ist sündig. Ja, was sind denn das für Lieder gewesen, für Schlimme? Die meisten kennen sie noch. Dann ist zum Beispiel aufgekommen, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Oder weggerollt, weggerollt. Kennt ihr das noch? Das singt man nicht. Lüstern und sündig. Und darum sage ich es nochmal, es gibt kein Plädoyer in der Bibel für einen bestimmten Musikstil. Die Geschichte von der christlichen Musikkultur hat sich immer im ständigen Dialog vollzogen mit der sie umgeben säkularen Kultur. Und darum pflegen wir das noch bis heute. Altes und neues Liedergut. Der Schweizer Religionssoziologe, der Olivier Fäwich, ist ein freikirchlicher Christ. Der hat ja eine Studie gemacht unter Freikirchen, die ist vor 3 Jahren, das ist also eine neue Studie. Und das Ergebnis ist die Gemeinde, sagt er, aufgrund von seiner Studie, die in den letzten Jahrzehnten Aufschwung erlebt haben. Erlebt haben, dass Menschen sich bekehrt haben und zur Gemeinde gekommen sind. Das sind fast ausschließlich Gemeinden, sagt er, die ihre Sing- und Musikkultur mit zeitgemäßen Liedern angereichert haben. Interessant. Warum ist das so? Es gibt ganz eine einfache Antwort, weil Gott seit Jahrhunderten das immer wieder neu bestätigt hat. Weil Menschen so besser mit dem Evangelium haben können erreicht werden. Eben mit Melodien, die gängig sind, die populär sind, die man kennt, die man liebt. Johannes Reimann hat einmal treffend gesagt, man muss ja selber nicht alles mögen, was anderen Menschen hilft. Und er vergleicht das wie mit dem Angeln. Wenn ich gehe angeln, was hänge ich an Angel her? Meine Lieblingsspeise. Ein Praline von Lind und Sprüngli. Ja, da kommt kein Fisch. Ich habe das gern. Ich habe sogar bei der Linde mal gearbeitet. Ich habe jeden Tag Praline gegessen. Was hängen wir an Angel her, wenn wir einen Fisch fangen? Wir haben überlegt, was schmeckt dem Fisch und nicht, was mir schmeckt. Und genau so geht es, um das geht es auch bei unserem Thema. Darum hat Gott das auch bestätigt. Die Botschaft vom Evangelium bleibt. Aber der Weg, wo sie transportiert wird, das hat sich immer wieder im Dialog mit der umgebenden Kultur entwickelt. Und da komme ich noch zu einem weiteren Aspekt in Bezug auf Lobpreis im Gottesdienst, was man auch sieht aus der Kirchengeschichte. Das ist auch tröstend für einige, was gut ist, was gute Substanz hat, das kommt immer wieder. Es gibt nämlich tatsächlich auch berechtigte Kritik an neuzeitlichen, darf ich es nochmal sagen, Martha-Lieder. Jemand hat einmal gesagt, es gibt im Repertoire der neuzeitlichen Lobpreislieder, ich zitiere, manches ist gut gemeint, aber schlecht getextet. Ich finde das schön ausgedrückt. Manches ist gut gemeint, aber schlecht getextet. Nehmen wir ein Beispiel. Das Lied, das heisst, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Was will ich mit dem machen? Deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Wenn ich mich hebe am Gras, was passiert? Was reißt ab? Wie Gras und Ufer. Aber das ist kein Grund, sich aufzuregen, dass manches gut gemeint ist heute, aber schlecht textet ist. Warum? Weil alle Lieder irgendwann durch das Sieb der Zeit gehen müssen. Und nur was eine gute Substanz hat, das bleibt erhalten. Nur was eine gute Substanz hat, das kommt wieder. Und darum kennen wir ja noch heute gewisse Lieder, zum Beispiel von einem Paul Gerhardt oder von einem Ter Stegen. Das sind Lieder, die in ganz schwerer Zeit entstanden sind. Die auch praxisnah sind. Gerade der Paul Gerhardt, wenn man seine Geschichte verfolgt, der 30-jährige Krieg, den er gelebt hat, Dörfer haben brennt, Krieg, Not, Tränen, Leid. Er hat 5 Kinder gehabt und 4 sind gestorben. Oder eines von diesen alten Liedern werden wir heute im Lobpreisteil singen, vom Ter Stegen. Das ist hängen geblieben im Sieb von der Zeit, nämlich Gott ist gegenwärtig. Mir ist das einmal nach Jahren erst bewusst worden, was da drin ist in diesem Lied. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Gott ist in der Mitte. Auch in Not, in Anfechtungen. Im Negativen. Gott ist in der Mitte. Was für tiefe Gedanken. Lasset uns anbeten. Aber es gibt natürlich auch neuere Lieder mit guter Substanz. Eins haben wir schon gesungen und werden es nochmal einüben in der Wüste. Oder wir werden dann nachher noch singen 10.000 Gründe. Das ist eins der neuesten, neueren Lobpreislieder, beides. Aber ich sage es nochmal, alle Lieder gehen irgendwann einmal durch sie von der Zeit. Und die inhaltsdünne Zeit, Zeitgeistlieder, die fallen durch. Aber das war schon immer so. Auch zur Zeit von Paul Gerhardt, vom Terstegen, sind ja viel, viel mehr Lieder noch komponiert worden, wo man die meisten nicht mehr kennt. Warum? Weil auch sie das Sieb von der Zeit längstens durchgefallen sind. Warum sage ich das? Darum lohnt es sich nie, sich aufzuregen über den Lobpreis im Gottesdienst. Sieb von der Zeit sortiert schon aus, was ungut ist. Und darum dürfen wir immer fröhlich mitsingen. Auch dann, wenn einmal ein Lied man findet, das ist nicht so. Das fällt mir jetzt nicht so. Ich habe mir das seit Jahren angewöhnt. Weil das hat auch mit Unterordnung zu tun. Und das ist ein biblisches Prinzip. Mir gefallen doch auch nicht alle Lieder. Ich war jahrelang hauptverantwortlich für die Jugendarbeit in einem Gemeindeverband. Meinen ihr, mir hätten alle Lieder immer gefallen? Aber ich habe mir Mühe gegeben und bin gesegnet worden, fröhlich gleich mitsingen. Es ist auch ein Akt von Unterordnung. Auch wenn ich gewusst habe, 30 Jahre wird man das Lied nicht mehr singen. Ich kann doch fröhlich mitsingen. Es hat immer etwas Gutes drin. Und so komme ich noch zum letzten Punkt. Vielleicht ist es sogar der wichtigste Punkt von der Predigt heute Morgen. Ich habe es mal so formuliert. Es gibt kein Gloria ohne vorher ein Kyrie. Kyrie heisst ja, Herr, erbarme dich meiner. Oder wir können es auch so formulieren, es gibt kein Gloria, das heisst, ein echtes Lob Gottes ohne Buß. Das ist echt das Wichtigste bei unserem Thema. Letztendlich ist nicht das Wichtigste, ob die Lieder alt sind, ob sie neu sind, auch nicht das Wichtigste, ob es welchen Musikstil oder mit welchen Instrumenten, die man benutzt, um Gott zu loben. Sondern entscheidend ist meine innere Haltung, meine innere Motivation zum Lob Gottes. Und da gilt das, was wir letzten Sonntag gehört haben, wo Gott zum Mose gesagt hat mit 99. Lebe vor mir und sei ungeteilt. Das gilt letztendlich. Und das hat Gott schon immer wieder im Alten Testament, trotz diesen grossartigen Gottesdienste, kritisiert. Eine von den eindrücklichsten Stellen finden wir im Amos 5, Vers 23, wo Gott muss sagen, tu weg von mir das Geblär deiner Lieder, ich mag dein Saitenspiel nicht mehr hören. Ja, was ist denn das Problem gewesen? Das Problem ist nicht gewesen, dass sie falsche Liedertexte gesungen haben, die sind richtig gewesen. Das Problem ist nicht gewesen, dass sie falsche Melodien gesungen haben, die sind richtig gewesen. Das Problem war nicht, dass sie falsche Instrumente gespielt haben. Sondern das Problem war, dass die alten Israeliten immer wieder Glauben und Alltag getrennt haben. Am Sabbat, im Gottesdienst, hat man Gott gelobt. Und im Alltag hat man Sünde toleriert, hat man Unrecht da, hat man gelebt wie alle Welt, fern vom lebendigen Gott. Und am Sabbat ist man in den Gottesdienst gekommen und hat Gott gelobt. Das war das Problem. Und darum sagt Gott, ich mag es nicht mehr hören, auch die schönen Spiele, das richtige Singen. Darum, es gibt kein Gloria, kein Lob Gottes ohne Buß. Oder nochmal anders gesagt, von Herzen Gott loben eigentlich nur der, der seine eigene Sündhaftigkeit einmal unter das Kreuz gebracht hat. Wer sich selber einmal als der verlorene Sohn, mir gefällt das Bild aus dem neuen Prospekt zur Allianz-Gebetswoche, das ist der verlorene Sohn. wer sich da mal drin gesehen hat und gesagt hat, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Aufhört immer die anderen beschuldigen. Mir gefällt das so schön. Schaut das Bild nochmal an, da ist er. Das ist Kyrie, erbarm dich über mir. Das ist Buß. Vater, ich habe gesündigt. Vor dir und vor dem Himmel. Nur der kann Gott von ganzem Herzen loben. Und nachher jubelnd in die Vergebung und in die Erlösung einstimmen, die Jesus gebracht hat. Darum heisst sie im Psalm 89, Vers 16, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Aber richtig in den Jauchzer ins Lob Gottes kann noch einsteigen, wer sich das erste Mal als Sünder verstanden hat. Oder Psalm 118, Vers 15 nochmal. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Oder wie wir es da gelesen haben im Psalm 150. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Und das werden wir jetzt wieder machen, denn mit einigen Liedern. Lobpreislieder, aber vorher möchte ich gerne noch mit uns allen beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen dazu? Vater im Himmel, wir haben immer wieder neu, auch im Gottesdienst, so viel Grund, um dich zu loben. Wegen deiner gewaltigen Tat, die du da hast, wie es heisst in dem Psalm. Und weil du eine ewig gültige Erlösung gebracht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Wir können dich loben, auch dich, Jesus, du Sohn Gottes, dass du den Satan am Kreuz besiegt hast. Wir wollen das proklamieren, dass du uns da damit losgelöst hast aus seinem Einflussbereich. Und wenn das immer wieder lobend uns darauf auf den Sieg, deinen Sieg, Jesus, berufen. Danke aber auch, Vater im Himmel, für die verschiedenen Lobpreisgruppen oder Musikgruppen, die wir haben in unserer Gemeinde. Tu sie segnen. Hilf, dass sie nie bedrängt werden von irgendjemandem in der Gemeinde. Hilf uns auch, dass wir uns auch nicht aufregen, wenn uns vielleicht einmal ein Lied nicht so gefällt. Hilf uns vor allem, dass wir uns darauf konzentrieren, dass du schon am alten Mose gesagt hast und uns heute auch wieder. Dass wir ungeteilt dürfen vor dir leben. Dass wir keine Trennung machen von Glauben und Alltag. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir dich jetzt auch mit Lobliedern dürfen ehren. Danke für die Zeit vom Lobpreis, die wir jetzt dürfen haben. Und danke, dass wir selber dürfen dabei erleben, dass es uns gut tut und dass wir gesegnet sind. Amen.